evangelistischer Abend, aber ich bin das erste Mal hier an eurer Glaubenskonferenz. Ich freue mich doch sehr, dass ich unter euch sein darf. Ich freue mich auch, dass dieses Thema von euch gewählt worden ist. Das Thema lautet Anbetung. Was ist Anbetung und wie kann man ein Anbeter werden? Es wurde der Schlüsselvers, von dem wir bei der Erörterung der neutestamentlichen Anbetung ausgehen müssen, wurde an die Wand projiziert, nämlich Johannes 4, Vers 23. Und da steht, Johannes 4, Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Dieser Satz enthält eine Aussage darüber, wie wir anbeten müssen, wen wir anbeten, wie der ist, den wir anbeten. Aber was besonders wichtig ist, und darum habe ich betont, was besonders wichtig ist bei der Erörterung neutestamentlicher Anbetung, ist, dass der Herr hier auch eine Zeitangabe macht. Er sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt. Und damit macht er deutlich, dass mit seinem Kommen die Anbetung eine neue Qualität gewonnen hat. Wir müssen dazu auch Johannes Kapitel 7, Vers 39 aufschlagen. Johannes Kapitel 7, Vers 39. Da steht, dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Die Stunde, sie kam, sie begann mit dem Kommen des Herrn, aber erfüllt wurde jene Stunde, von der der Herr spricht, da die wahren Anbeter Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Erfüllt wurde jene Stunde an Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Nun, gewiss war der Heilige Geist schon da, vor der Menschwerdung, vor Tod, Auferstehung und Erhöhung des Herrn. Aber wir können sagen, dass der Heilige Geist erst in seiner ganzen Fülle zu wirken anfing nach Pfingsten. Und wir können sogar sagen, dass der Heilige Geist erst seit Pfingsten mit einer Eigenschaft kam, die er vor Pfingsten nicht hatte. Keine Angst, ich werde keine Häresien verkündigen. Natürlich ist Gott der unveränderliche, ewige Gott. Und doch ist es so, dass seit der Sohn Gottes Mensch wurde, Gott etwas in sich aufgenommen hat, was er zuvor nicht hatte, nämlich Menschheit. Jetzt ist ein verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes. Eben seit Menschwerdung, Tod, Auferstehung und Erhöhung des Herrn Jesus. Ein verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes. Und der Heilige Geist ist mit dieser Wahrheit und mit dieser Botschaft vom Vater und vom Sohn gesandt worden am Pfingsten. Und so kann eben der Herr sagen, dass der Heilige Geist erst seit Pfingsten da ist mit dieser Botschaft vom verherrlichten Menschensohn. Erst nach diesem vollendeten Erlösungswerk kam er als der Geist des verherrlichten Herrn zu uns. Und eben genauso wie der Sohn, der von Ewigkeit her Gott war, von Ewigkeit her Gottes Sohn war, der ewige Gottes Sohn, genauso wie er mit der Menschwerdung in ein neues Sein eingetreten war. Er war zuvor nicht Mensch gewesen, seither ist er Gott und Mensch, wahrer Gott, wahrer Mensch in einer Person. Und so können wir auch vom ewigen Geist sagen, der Sohn empfing vom Vater nach seiner Erhöhung den Geist, so steht in Apostelgeschichte 2, Vers 23. Nein, 33, verzeiht, ja, Apostelgeschichte 2, Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Nach seiner Verherrlichung empfing er vom Vater den Heiligen Geist und hat ihn ausgegossen. Und so kam der Heilige Geist zu den Erlösten mit, wir können es so sagen, mit einer Fülle des Lebens, mit dem er vor Pfingsten noch nicht zu den Heiligen, zu einem David oder zu einem Jesaja oder Jeremia oder einem Mose gekommen war. Und darum beginnt mit Pfingsten auch eine neue Stunde der Anbetung. Wir beten seither Gott, den Vater und den Sohn an, durch den Geist und in Geist und Wahrheit. Nun, das ist für uns deshalb wichtig, weil seit Jahrhunderten dieser Drang immer wieder die Christenheit befallen hat und immer wieder die Kirche dazu gedrängt hat, in der Anbetung in alttestamentliche Formen und alttestamentliche Anschauungen zurückzufallen. Nun, wir waren uns bis anhin gewöhnt zu denken, das sei nur in der katholischen Kirche so, die Reformation habe damit aufgeräumt. Das ist auch nicht ganz falsch. Die Reformation hat da wirklich mit manchem aufgeräumt. Aber wir müssen gerade für unsere Zeit sagen, dass seit einigen Jahrzehnten auch die bibelgläubigen Gemeinden immer mehr in Anschauungen, Ansichten und Praktiken der Anbetung zurückfallen, die sich am Alten Testament orientieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir das gut beachten. Und deshalb müssen wir, wenn wir uns fragen, was Anbetung sei, natürlich durch die ganze Bibel gehen, aber alles sehen im Licht des Neuen Testaments. Und so dürfen wir nicht unbesehen Praktiken der Anbetung aus dem Alten Testament, so wie sie geschrieben sind, auf uns übertragen. Ich nenne nur ein Stichwort, sage dazu aber nicht mehr. Im Alten Testament kommt es vor, wir haben sogar einen Psalm, der davon berichtet, dass Lob und Lobpreis auch mit oder von Tanz begleitet war. Und so sagen manche, da steht's, also auch wir sollen bei der Anbetung tanzen. Nun, Anbetung ist ein Thema, das uns beschäftigen muss, beschäftigen soll, denn Anbetung ist ein besonderes Kennzeichen des Volkes Gottes. Nur ein erlöstes, vom Herrn gerettetes Volk kann anbeten. Als Gott das Volk Israel erlöst hatte, sagte er von ihm, 2. Mose 19, die Verse 4, 5 und 6. 2. Mose Kapitel 19, die Verse 4, 5 und 6. Ihr habt gesehen, Was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königtum von Priestern und eine heilige Nation sein. Ein erlöstes Volk ist zu Gott gebracht worden, und dann wird gesagt, jenes Volk sei ein Volk von Priestern. Gottes Priester zu sein, dazu hatte Gott dieses Volk erlöst. Der Apostel Petrus sagt uns das Gleiche für die neutestamentlichen Gläubigen. 1. Petrus Kapitel 2. Da heißt es in den Versen 4 und 5. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Dazu bringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Ein Priester ist jemand, der in Gottes Gegenwart treten darf und kann. Das ist die einfachste und auf jeden Fall zutreffende Umschreibung eines Priesters. Ein Priester ist jemand, der in Gottes Gegenwart treten darf und kann. Und dazu sind alle Erlösten berufen. Der Sünder kann nicht in Gottes Gegenwart treten. Gott müsste ihn auf der Stelle richten. Und darum kann nur der Erlöste, der Gerechtfertigte, der Geheiligte, kann und darf in Gottes Gegenwart treten. Kann man aber vor Gott treten? Kann man vor Gott erscheinen, ohne in Verwunderung und Bewunderung vor ihm niederzufallen? Kann man auch nur ganz wenig von seiner Größe gesehen haben und dabei unberührt bleiben? Ist es nicht vielmehr so, dass wir, wenn wir in Gottes Gegenwart gebracht werden, gar nicht anders können, auch nicht anders wollen, als ihn rühmen, als ihn bewundern, als ihm sagen, wie groß und wie herrlich er ist? So ist also Anbetung, Danksagung, Lobpreis ein besonderes Kennzeichen der Erlösten. Das umfangreichste Buch der Bibel, die Psalmen, in der Mitte der Bibel, das am meisten zitierte Buch im Neuen Testament, der Psalter heißt auf Hebräisch Sefer Tehillim, das Buch der Lobpreisungen. Das ist nicht nur in der Mitte der Bibel, sondern das gehört auch oder ist das Herz des Lebens des Volkes Gottes. Es ist ein anbetendes Volk. Es ist ein Volk, das Gott in allem die Ehre gibt. Es ist ein Volk, das anerkennt, dass alles von Gott kommt. Alles Danken, das seine Hand nimmt und ihm all das, was er ihm gibt, zurückgibt. Wir sind nicht nur dazu berufen, jetzt, solange wir auf der Erde sind, in Gottes Gegenwart zu treten, sondern das ist sogar unsere ewige Bestimmung. Wir werden beim Herrn sein, dort sein, wo er ist, so sein, wie er ist, und dann werden wir vollendete Anbeter sein. Davon kündet das letzte Buch der Bibel. Nun, so wie es ein Kennzeichen des Volkes Gottes ist, dass es ein anbetendes Volk ist, können wir sagen, dass die Heiden keine Lobgesänge haben. Die Hindus, die haben ihre Mantras und die haben auch irgendwie ihren Tempellärm. Die Mohammedaner, sie haben ihre arabischen Sprüche, die sie hier sagen. Aber Anbetung, bewundernde Anbetung, die aus einem dankbaren Herzen zu Gott fließt, kennen die Heiden nicht. Gott wohnt, der Gott Israels, nein, thront, so müssen wir sagen, unter den Lobgesängen seines Volkes. Psalm 22, Vers 4. Der Gott Israels thront unter den Lobgesängen seines Volkes. Und das wird so bleiben, seit wir erlöst sind. Wir beginnen jetzt, ihn anzubeten und werden ewig nicht aufhören, ihn anzubeten, um ihn geschart vor seinem Thron niederzufallen und ihn zu rühmen und ihn zu erheben ohne Unterlass. Nun, Anbetung ist seit einigen Jahrzehnten, vielleicht 20 Jahren, wieder vermehrt im Gespräch. Es ist fast so etwas wie ein Schlagwort geworden, Anbetung. Vielfach verwendet man dann ein englisches Wort, Worship. Und das ist an sich eine gute Sache, dass Anbetung im Gespräch ist. Anbetung ist wichtig. Nun, einige denken, wir hätten erst seit kurzer Zeit die Anbetung richtig entdeckt. Das stimmt gar nicht, das ist nicht wahr. Sondern das ist eine typische, falsche Selbsteinschätzung, ein Ausdruck von dem, was C.S. Lewis einmal nannte, chronological snobbery, chronologischer Snobismus. Das ist diese ziemlich beschränkte Art, die wir Menschen an uns haben, dass wir denken, wir Heutigen seien in jeder Beziehung schlauer, gescheiter und den vor uns Lebenden oder denen, die vor uns gelebt haben, überlegen. Es ist ganz einfach nicht wahr. Nun, das muss uns ja jetzt auch nicht bekümmern, sondern wir wollen zu verstehen suchen, was ist Anbetung? Nun, es ist sicher kein Zufall, dass mit der Reformation der Gemeindegesang eingeführt wurde. Wir haben vorhin ein Lied gehört, das ist zwar nachreformatorisch, aber durch reformatorischen Glauben inspiriert, Paul Gerhard. Und so wurde die Christenheit durch die Reformation ein singendes Volk. Denn bis dahin hatten Christenmenschen nur Mönche, da ihre Oratorien dröhnen hören. Und die Laienschaft saß dann mit offenem Mund da. Aber stumm, offener Mund, aber stumm. Aber mit der Reformation begann das Volk Gottes zu singen und erst noch in der Muttersprache, Deutsch, Französisch, Englisch, Schwedisch. Und so wurde wenigstens damit ein Teil des reformatorischen Bekenntnisses, nämlich das Bekenntnis zum allgemeinen Priestertum, eingelöst. Nur teilweise, aber immerhin darin, dass das ganze Volk wenigstens idealerweise ein Volk von Bibellesern wurde, ein Volk von Betern wenigstens zu Hause und auch ein Volk von gemeinsamen Anbetern im Gottesdienst. Nun, was soll Anbetung? Wir wollen wissen, warum es denn recht ist, dass wir anbeten. Wir wollen wissen, ja, was Anbetung überhaupt sei. Was können wir in der Bibel über den Stellenwert der Anbetung erfahren? Ich nenne 5 Dinge. Erstens, wir sind erschaffen, um Gott zu preisen. Dann zweitens, wir sind erlöst, um Gott zu preisen. Drittens, der Vater sucht Anbeter. Viertens, Anbetung ist unsere höchste Bestimmung. Fünftens, in der Anbetung bekommt Gott den ihm gebührenden Platz. Gott hat alles, damit auch uns, erschaffen. Es ist deshalb recht, dass wir das anerkennen und ihn darüber anbeten. Offenbarung Kapitel 4, Vers 11. Offenbarung Kapitel 4, Vers 11. Hier lesen wir von den 24 Ältesten im Himmel. Das ist die verherrlichte Gemeinde. Sie heißen Älteste, denn sie sind zur Vollendung, zur vollen Reife gekommen. Und darum heißt es von ihnen, dass sie Älteste seien. Und was tun sie? Sie beten an und bekennen, Offenbarung 4, Vers 11. Nein, wir lesen von Vers 10 an. Dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Hier begründen sie, weshalb sie niederfallen und anbeten, mit diesem Denn. Denn du hast alles erschaffen. Alles erschaffen ist nach Gottes Willen und zu Gottes Willen erschaffen, ihm zu dienen und in Sonderheit der Mensch und der erlöste Mensch, der Einsicht darüber gewonnen hat, fällt deshalb nieder, weil er von Gott geschaffen ist und alles ihm verdankt. Psalm 19, Vers 1, Gott hat alles erschaffen zu seiner Ehre. Die Himmel verkündigt die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung seiner Hände Werk. Oder Psalm 103, Vers 22, preiset den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Und so hat Gott uns Verstand gegeben, damit wir über Gott und seine Werke nachdenken. Er hat uns ein Herz gegeben, damit es sich vor ihm neige. Er hat uns Sprache gegeben, damit wir ihm das sagen, wer er ist, was er getan hat, was er uns bedeutet. Wir sind erschaffen, um Gott zu preisen. Wir sind erlöst, um Gott zu preisen, um Gott anzubeten. Wir hatten das ja vorhin schon gesehen am Volk Israel. Lass mich das auch zeigen an einer besonderen Gruppe im Volk Israel, an den Söhnen Korahs. Nun ist es so, dass der Name Korah keinen guten Klang hat unter uns. Man kann ja das Wort Korah fast nicht sagen, ohne das dazugehörende Wort die Rotte Korahs. Die Rotte Korahs, der Aufstand Korahs und seines ganzen Anhangs gegen Mose, gegen Aaron, das heißt gegen die von Gott eingesetzten Mittler, den Mittler und den Priester. Und das ist so viel wie der Aufstand des Menschen gegen den Christus Gottes, jetzt neutestamentlich gedeutet. Und dieses Aufstands wegen wird Korah mit seiner ganzen Familie gerichtet. Davon berichtet 4. Mose 16 und wir lesen da in den Versen 31 bis 33, wie Korah mit seinem ganzen Anhang und seinem ganzen Besitz in den Scheol fährt. Es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korah angehörten und die ganze Habe. Und sie fuhren sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab. Und die Erde bedeckte sie und sie wurden mitten aus der Versammlung vertilgt. Und doch gibt es 11 Psalmen im Psalter, die von den Söhnen Korahs stammen. Woher denn? Wie ist denn das möglich, wenn doch Korah und seine ganze Familie alle gerichtet werden? Nun lesen wir in 4. Mose 26, in den Versen 10 und 11, im Zusammenhang mit der zweiten Volkszählung, die am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung gemacht wird. Und da wird vermerkt, 4. Mose 26, in den Versen 10 und 11, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und Korah, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden, aber die Söhne Korahs starben nicht. Diese Nachricht wird uns hier erst später gegeben. Davon lesen wir nichts in 4. Mose 16. Es findet sich keine Begründung, warum sie verschont wurden. Wir können nur mutmaßen, aber wir wissen nichts Sicheres. Wir wissen nicht, warum die Söhne Korahs verschont wurden. Aber wir wissen, wozu sie verschont wurden. Sie wurden verschont, damit sie fortan das Lob Gottes in seinem Haus singen. Und das haben sie auch getan. Und das können wir jetzt ohne weiteres auf uns anwenden. Der Sünde Adams wegen hätten wir alle in die Verdammnis fahren müssen. Alle. Und doch sitzen wir hier. Wir sind nicht nur am Leben, sondern wir haben ewiges Leben. Wir sind davongekommen. Wir sind errettet worden. Und auch wenn wir fragen, warum, ja, dann wissen wir das nicht zu beantworten. Warum gerade mich? Aber wenn wir fragen, wozu, dann wissen wir es. Da haben wir eine Antwort. Wir sind verschont worden. Gott hat uns herausgerissen. Er hat uns gerettet. Er hat alles getan, um uns zu retten, damit wir fortan sein Lob singen. Wir sind erlöst, um Gott anzubeten. Wir waren vom Aussatz der Sünde befallen und nun hat der Herr uns reingewaschen. Darum preisen wir ihn laut und fallen vor ihm nieder. Ja, das ist uns manchmal ein Bedürfnis. Natürlich fallen wir nicht buchstäblich nieder, es sei denn, in der Gebetsstunde gehen wir miteinander auf die Knie, aber meistens in der Gemeinde bleiben wir sitzen oder stehen auf, ist auch recht so. Aber manchmal in der Kammer, manchmal ergreift uns dieses Wunder dermaßen die Größe und Herrlichkeit unseres Erlöser Gottes, dass wir vor ihm niederfallen, aufs Angesicht fallen und nicht anders können, als ihn zu rühmen. Wir waren Aussätzige und wir sind gereinigt worden. Lukas 17, Verse 15 und 16. Einer aber von ihnen, von diesen 10 Aussätzigen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück, indem er mit lauter Stimme Gott verherrlichte. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen, nämlich zu Jesu Füßen, und dankte ihm. Erlöst, um anzubeten. Der Herr hat uns in seinem Blut gewaschen, um uns zu einem Priestertum zu machen. Offenbarung 1, die Verse 5 und 6. Offenbarung 1, die Verse 5 und 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist also der zweite Grund, weshalb es recht ist, dass wir anbeten. Wir sind dazu erlöst worden. Und drittens, der Vater sucht Anbeter. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche alles seine Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. So wie der Menschensohn gekommen ist, Sünder zu suchen und zu erretten, Lukas 19, Vers 10, so sucht der Vater Anbeter. Beides ist gleich wichtig. Freuen wir uns darüber, dass der Menschensohn uns gesucht und gerettet hat als Sünder, dann sollten wir ebenso bedenken, dass der Vater uns gesucht hat, um uns zu Anbetern zu machen. Das Evangelium hat nicht die bloße Errettung des Sünders vom Verderben, zum Ziel, sondern das Ziel ist erst erreicht, wenn der Sünder ein Priester, ein Anbeter Gottes geworden ist. Wir werden das nachher noch an einigen Beispielen sehen. Aber eine Stelle schlage ich dazu schon auf, Römer 15, Vers 16. Römer 15, Vers 16. Hier sagt Paulus etwas über die Art oder die Absicht, die er hatte, als er das Evangelium verkündigte. Römer 15, Vers 16. Er sagt, ihm sei gegeben, von Gott Gnade gegeben, um ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend am Evangelium. Priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Hier sehen wir, dass Paulus selbst ein Priester ist, ein Anbeter, ein Beter ist, jemand, der in der Gegenwart Gottes lebt, immer wieder die Gegenwart Gottes aufsucht, und er verkündigt das Evangelium mit diesem Wissen, das sind Gotteslästerer, das sind Menschen in Schande und Sünde verstrickt und ihr ganzes Leben entehrt Gott, den Schöpfer, und leugnet Gott, den Erlöser. Und er sieht, wie das Evangelium die Kraft Gottes ist, um aus solchen Menschen Diener Gottes, Knechte Gottes, Anbeter Gottes zu machen. Er dient am Evangelium priesterlich. Denn er sieht, wie unreine Heiden gereinigt werden und so zu Anbetern Gottes werden und so das Opfer der Nationen angenehm wird, geheiligt durch den Heiligen Geist. Der Vater sucht Anbeter. Das hat Paulus verstanden. Anbetung ist unsere höchste Bestimmung. Das ist das vierte, was ich zum Stellenwert der Anbetung sage. Unsere höchste Bestimmung. Und das wollen wir jetzt sehen am Beispiel von zwei Erzvätern. An Abraham und dann an Jakob. Gott erwählte Abraham, berief ihn, 1. Mose 12. Dann lehrte er Abraham, ihm zu vertrauen. Dann erzog er Abraham, so dass Abraham anfing, vor Gott zu wandeln. Das steht in Kapitel 17, Vers 1. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Das dauerte viele Jahre. Das geschieht ja nicht in einem Schnellkurs oder in einem Seminar. Das dauert Jahre. Und so lernt er, vor Gottes Angesicht zu wandeln. Der unbestrittene Höhepunkt im Leben Abrahams ist der Tag, an dem er bereit war, auf Geheiß Gottes hin seinen geliebten Isaak auf diesen Berg hinaufzuführen und auf den Altar zu legen, um ihn als Brandopfer zu opfern. Abraham war ein Anbeter geworden. Wieso Anbeter? Ja, so sagt es der heilige Text. 1. Mose 22, Vers 5. Da steht das. 1. Mose 22, Vers 5 und 6. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, das heißt zu seinen Dienern, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Und dann zu euch zurückkehren. Er war ein Anbeter geworden. Von Jakob lesen wir, dass er, als er am Ende seines Lebensweges angelangt war, ein Anbeter geworden war. Schlagen wir dazu die entsprechende neutestamentliche Stelle auf aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief, das Kapitel 11. Da heißt es im Vers 21. Hebräerbrief, Kapitel 11, der Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Das war das Erziehungsziel Gottes mit Jakob. Und auch bei ihm braucht es viele Jahre der Erziehung Gottes, bis er ein Anbeter wurde. Es ging durch Zerbruch, es ging durch Ängste, es ging durch Verluste. Aber am Ende war er ein Anbeter. Petrus sagt, dass Christus, der Herr, genau dazu starb. Das ist die Erlösungsabsicht. Das ist die Bestimmung, unsere höchste Bestimmung. 1. Petrus 3, Vers 18. Da drückt es Petrus etwas anders aus, als in Kapitel 2, wo er sagt, wir seien ein Priestertum. In Kapitel 3, Vers 18 drückt er sich folgendermaßen aus. 1. Petrus 3, der Vers 18. Es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Zu Gott führen. Und das ist eben ein Priester, der vor Gott steht. Ein priesterliches Geschlecht. Und so werden auch wir ewig vor Gott sein, ihm dienen, ihn anbeten. Offenbarung Kapitel 5, Verse 8 und 9. Offenbarung Kapitel 5, Verse 8 und 9 bis 10. 8, 9 und 10. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind, und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und schließlich, fünftens, warum es recht ist, dass sie anbeten. In der Anbetung bekommt Gott den ihm gebührenden Platz. Wir treten in der Anbetung vor Gott. Und stehen wir vor ihm, dann erkennen wir, dass er alles ist. Er ist alles, wir sind nichts, wirklich nichts. Paulus sagt das zweimal, nichts. In 2. Korinther 12, Galater 6, wir sind nichts. In der Anbetung bringen wir in bewusster Weise zum Ausdruck, dass Gott der Erste ist, dass er der Höchste ist, dass er die Mitte aller Dinge ist, dass alles von ihm ausgeht, dass alles um seinetwillen geschieht, dass seine Verherrlichung Ziel und Sinn aller Dinge ist. In der Anbetung kehrt alles zu Gott zurück. Und das muss auch so sein. In der Anbetung bekennen wir wie David, dass alles, was wir sind und haben, von Gott kommt. Alles von ihm ist. Und darum geben wir ihm für alles die Ehre und geben alles ihm zurück. 1. Chroniker, Kapitel 29, 1. Chroniker, Kapitel 29, die Verse 10 bis 14. Erste Chroniker, Kapitel 29, Verse 10 bis 14. Es ist dies der Tag, an dem David nun weiß, dass alles bereit liegt für den Bau des Tempels. Er hat auch vor dem Volk Salomo als seinen Nachfolger benannt und dass dieser den Tempel bauen werde. Und wo er die ganze Bereitwilligkeit des Volkes sieht, von ihrem Besitz herzugeben, da antwortet David mit diesem Gebet. 1. Chroniker 29, Verse 10 bis 14. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Reich. Und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand ist es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich. Und wir rühmen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermöchten, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir gegeben. Paulus fasst das auch zusammen als Ergebnis des Evangeliums, das Evangelium der Gnade Gottes, das aus Sündern Heilige macht, aus Kindern des Zorns Kinder des Gehorsams, Erben der ewigen Herrlichkeit. Und er fasst das Ergebnis dann zusammen in Römer Kapitel 11 in den Versen 35 und 36. Denn als Ergebnis sehen wir Paulus als Anbeter und als Ergebnis sehen wir Erlöste, Gerechtfertigte, alles Anbeter. Römer 11, 34 oder 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alles ist von ihm, von Gott dem Vater. Alles ist durch ihn, durch Gott den Sohn und durch Gott den Heiligen Geist. Und alles muss darum zu ihm zurückkehren. Ihm sei die Herrlichkeit. Ja, so ist es. Alles kommt von Gott, alles kehrt zu ihm zurück. Und das bringen wir in der Anbetung zum Ausdruck. Da bekommt Gott den ihm gebührenden Platz. Das ist wie in der Schöpfung. Woher kommen denn die Flüsse, die schönen Flüsse, die durch unsere Lande fließen? Der schöne Donau und Rhein. Woher kommen denn die Flüsse? Ja, aus dem Meer. Natürlich aus dem Meer. Das wusste ja Salomo auch, steht in Prediger 1, aus dem Meer kommen die Flüsse. Und wohin fließen die Flüsse? Ins Meer. Dahin, wo sie kommen, dahin gehen sie zurück. Und es sagt einmal ein Knecht des Herrn: Wie alle Flüsse ins Meer fließen, woher sie kamen, so gibt die gläubige Seele, da sie ja von Christus alles empfangen hat, Christus alles zurück. Genauso. Nun, wir sind alle Anbeter. Alle. Eben allgemeines Priestertum, wie wir zu Recht sagen. Und darum hat der Herr wohl über Anbetung gesprochen in Johannes 4. Mit wem? Mit der Samariterin, deiner Frau und einer Samariterin. Er hat nicht über Anbetung, diese unsere höchste Bestimmung, dieses höchste Ziel allen Glaubens oder sagen wir jetzt einmal aller Religion, hat nicht darüber gesprochen mit dem Theologen Nikodemus in Johannes 3, sondern mit der Samariterin am Brunnen, Johannes 4. Und damit hat er ganz deutlich gemacht, Anbetung, Das ist die Berufung und die Bestimmung aller Erlösten. Nicht eine Sache von Spezialisten. Nicht einer Priesterkaste. Auch nicht von Spezialisten der Anbetung. Heute wird teilweise gesagt, jemand sei besonders begabt anzubeten. Das ist eine Leugnung der Wahrheit des allgemeinen Priestertums. Im Zugang zu Gott sind wir alle gleich. Alle gleich. Alle Erlösten, Priester. Und darum gibt es das auch nicht, besonders begabte Anbetungsleiter, also Zeremonienmeister. Das kannte man aus der katholischen Kirche. Und das gibt es im Evangelikalismus seit einigen Jahren auch wieder. Rückfall ins Alte Testament. Nein, wir sind alle Priester. Alle gleich begabt. Alle gleich von Gott mit dieser Gnade beschenkt, dass wir vor ihn treten dürfen. Und ihn anbeten dürfen. Nun, es gibt einen Anbetungsleiter. Der Anbetungsleiter ist der Heilige Geist, der in uns allen wohnt, der unsere Herzen Gott zuneigt, der uns die Augen öffnet für seine Größe und die Ohren öffnet, seine Stimme zu hören, der uns auf diese Weise befähigt, ihn anzubeten. Der Anbetungsleiter ist der Heilige Geist. Nicht ein Mensch, nicht ein Priester, nicht ein Ordinierter, nicht jemand, der Kurse absolviert hat, nicht jemand, der Instrumente besonders gut spielen kann, sondern der Heilige Geist. Wir können auch sagen, der Heilige Gottes, der Sohn Gottes. Denn er sagt von sich an einer Stelle, Hebräer 2, Vers 12, Hebräer 2, Vers 12, ich will deinen Namen kund und meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. So ist es auch Christus in uns, der uns alle dazu drängt und befähigt, Gott, den Vater, anzubeten. Wir sind alle Anbeter. Alle Erlösen sind Anbeter. Alle Christen sind Priester. Wann sollte ich aufhören, Peter? Viertel nach. Noch 6 Minuten. Ja, beginnen wir oder fahren wir fort mit dieser Frage, was ist Anbetung? Nun, Peter sagt einleitend, das Thema heute sei Gebet. Das ist nicht falsch. Denn Anbetung ist eine besondere Form des Gebets, des Betens. Nun, wenn wir beten sagen, dann meinen wir meistens bitten. Nun, wenn wir beten, dann bitten wir etwas von Gott. Gebet ehrt Gott auch. Gebet verherrlicht Gott. Warum? Weil ich im Gebet und mit meinem Beten anerkenne, dass ich auf Gott angewiesen bin. Dass alles in seiner Hand ist, dass ich ein Bettler bin und gar nichts in meiner Hand ist. Und dieses Eingeständnis ehrt Gott. Und darum ist es recht, dass ihr beten, bittet und ihr werdet empfangen. Oder wir danken. Nun, zur Anbetung gehört auch Danken. Wir danken Gott dafür, dass wir etwas bekommen haben. Wir haben vielleicht gebetet und dann bekommen wir das Erbetene, dann danken wir ihm. Danksagung ehrt Gott. Denn mit der Danksagung anerkenne ich, dass alles, was ich jetzt habe, von ihm kommt. Psalm 107, Vers 1, dort steht diese Aufforderung, dass wir Gott danken sollen. Es übersetzen zwar nicht alle mit danken, einige übersetzen preisen. Im Hebräischen steht hier das Verb Yada, das Danken. Es kann auch preisen heißen. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Und nachher wird beschrieben, wie er Verlorene, Verirrte rettete. Und weil er solches getan hat, dieses Gute getan hat und Leben geschenkt hat denen, die am Sterben, am Untergehen waren, darum ist es recht, dass wir ihm danken. Oder loben. Wir loben Gott oder preisen Gott. Das heißt, wir reden in bewundernder Weise von Gottes Werken. Wir sehen seine Werke, denken an seine Werke und wir können nicht anders als sagen, es ist vollkommen. Was du hier tust, das ist schön, es ist herrlich, es ist makellos. Und das heißt preisen. So wie eben die Kinder, wenn das Essen gut ist, die Mutter loben. Das hast du gut gemacht. Ha, das war jetzt fein. Und so loben die Kinder Gottes, preisen den Vater, weil seine Werke so sind. Psalm 103, Vers 1. Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht seine guten Taten. Schau sie einmal an, diese Taten. Es ist recht, dass wir ihn darüber preisen, ihn darüber loben. Und anbeten, und wenn wir anbeten sagen, dann denken wir auch daran, dass wir jetzt nicht nur danken für Dinge, die wir bekommen haben, dass wir einen Schritt weiter gehen und auch nicht nur Gott für seine Werke rühmen, weil sie so schön und so herrlich sind. Wir tun das alles und das sollen wir in keiner Weise irgendwie geringschätzen. Aber bei der Anbetung ist es so, da reden wir von Gott selbst und zu ihm selbst, wer er ist und wie er ist. Und jetzt wollen wir uns als nächstes einer Wortstudie zuwenden. Aber das machen wir nach der Pause. Ich schließe jetzt an dieser Stelle als nächstes also eine Wortstudie, wo wir diesen Begriff anbeten, zuerst im Alten Testament und nachher im Neuen Testament untersuchen wollen.